Herr Lotzer Lahr und Andreas Lotz sind da drin, haben für kommenden Monat jemand eingeladen, der uns berichten will und auch unterrichten will, wie das ist, mit persönlicher Evangelisation zu lernen, persönlich zu evangelisieren. Wie können wir unsere Kontakte, die wir haben, so nutzen, dass daraus eine persönliche Evangelisation wird, so dass Menschen dann auch am Ende zum Glauben an Jesus kommen. Wie können wir das selber lernen und nicht nur in Großveranstaltungen Menschen mitschleppen, wo dann ein Stabprediger etwas auf sie herunterprasselt, zu dem sie keine Beziehung haben, und dann gehen sie wieder heim und wir können vielleicht nicht mal die Fragen beantworten, die dieser Prediger aufgeworfen hat. Sondern nein, jeder Christ, wie kann er lernen, persönlich zu evangelisieren? Da ist das Sprachproblem von heute. Wenn Jesus damals schon sagte, wenn ich euch von irdischen Dingen sagte und von himmlischen, wie sollt ihr dann das erst verstehen, dann ist das heute umso mehr. Im Augenblick haben wir zwar eine Zeit, in der wieder Engel groß im Gespräch sind, aber was Engel sind, da können sie 10 verschiedene Bücher kaufen und kriegen 10 verschiedene Definitionen von Schutzgeistern bis hin zu der biblischen Vorstellung von Engeln. Ich möchte also ganz kurz und bin auch von diesem Arbeitskreis dazu gebeten worden, ermutigen, eine Ermutigungspredigt zu halten über dieses persönliche Evangelisation. Ich möchte motivieren, dass wir uns anmelden zu diesem Seminar, um zu lernen und dann auch tätig zu werden. Nehmen wir zum Beispiel das Problem der Schuld und der Vergebung. Da kommen 2 Leute an die Tür von einem Nichtchrist. 2 Christen machen den Besuchsdienst von Neuzugezogenen und sie sagen, wir möchten ihnen auch die Botschaft nahe bringen, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Und der Herr, der da in der Tür steht, sagt, ja, wisst ihr, Jungs, da kommt ihr zu spät, der ist für mich schon lange gestorben. Da fand keine Kommunikation statt. Er hat nicht unbedingt Jesus abgelehnt, aber er versteht gar nicht, dass es um den lebendigen, gestorbenen, auferstandenen Jesus Christus geht. Da hatte mal irgendwann früher jemand gelebt, aber was hat das für mich heute zu bedeuten? Wir müssen also immer davon ausgehen, und jetzt bitte ich Andreas, das erste Bild aufzulegen, dass wir einen Menschen vor uns haben, der von bestimmten Denkvoraussetzungen herkommt. Wir können heute nicht mehr davon ausgehen, dass jemand, mit dem wir im Gespräch das Wort Gott gebrauchen, dieselben Inhalte damit verbindet wie früher. Ich habe das persönlich erlebt, zum Beispiel in der Universität. Da war ein Psychologiestudent, der hat auf dem Campus alle seine Bücher verkauft und hatte schon ein orangefarbenes Gewand der Sanyasis an. Damals war die Zeit, wo manche nach Indien zu Bhagwan geflogen sind und ihre sichere Existenz hier aufgegeben haben, um diesem Guru zu folgen. Und ich habe gesagt, tu das doch nicht, das ist auch nur ein Mensch. Folge dem nicht, folge nur Gott. Und er hat mir gesagt, ach, du hast ja keine Ahnung, das ist Gott. Und Bhagwan heißt tatsächlich Gott. Und er meinte, es ist eine Inkarnation der letzten unpersönlichen Gottheit im Hinduismus, Bhagwan, eine Inkarnation Gottes. Also G-O-T-T, da wären wir sehr naiv, wenn wir heute in unseren Gesprächen das Wort gebrauchen und gehen davon aus, dass es von unserem Gesprächspartner genauso gefüllt wird wie von uns. Manchmal für viele ist es nur noch die Abkürzung für G-O-T-T, guter Opa, total taub. Aber wir haben eine Hoffnung, eine Chance, weil wenn wir jetzt links den Punkt sehen, der den Mensch darstellt mit den nichtchristlichen Denkvoraussetzungen, so gibt es immer die logischen Folgerungen seiner nichtchristlichen Denkvoraussetzungen. Das sehen wir rechts. Und das Problem für unser Gegenüber, für unseren Nichtchrist ist, auch er muss in der wirklichen Welt, die Gott geschaffen hat, die zwar gefallen ist, aber immer noch den Stempel Gottes trägt, leben. Er kann dem nicht entrinnen, was er ist. Er ist, auch wenn er es nicht weiß, im Bilde Gottes geschaffen. Und deswegen wird er seinen Ursprung nie total los sein. Seine logischen Folgerungen, seine nichtchristlichen Denkvoraussetzungen, zum Beispiel, dass er meint, das Leben wäre entstanden durch Zufall, das wird dann auch in der Folgerung gestraft werden, weil er in eine Spannung kommt zwischen den Folgerungen seiner nichtchristlichen Weltanschauungen und der wirklichen Welt, in der er leben muss. Ein Beispiel, zum Beispiel John Cage, er war ein Musiker, der glaubte, dass die Welt durch Zufall entstanden ist, und das wollte er auch in seiner Musik ausdrücken. Deswegen hat er zum Beispiel 3 verschiedene Dirigenten, die nichts voneinander wussten, dasselbe Orchester dirigieren lassen. Und heraus kam Zufallsmusik. Oder er hat eine Maschine vorher einprogrammierte Bewegungen, die das Orchester nicht wusste, dirigieren lassen, und die mussten dann darauf reagieren, um so auszudrücken, alles ist Zufall. Aber in einem Interview hat er gesagt, ich weiß, wenn ich mich bei einem meiner Hobbys, das ist das Pilze sammeln, auf dieses Prinzip verlassen würde, wäre ich sehr bald ein toter Mann. Also in seiner Kunst, in seiner ideellen Welt, wo er seinen nichtchristlichen Denkvoraussetzungen folgte, dass die Welt aus Zufall entstanden ist und deswegen auch nur Zufallsprinzipien gelten, da hat er das ausleben können. Aber er hat es nicht in der wirklichen Welt, beim Pilzesammeln, ausleben können. Da ist er gescheitert, denn die Welt ist nicht zufällig. Die Welt hat Form und Ordnung, sie hat einen Schöpfer, sie ist geplant, sie ist gewollt. Und so straft den Nichtchrist die Wirklichkeit immer seine nichtchristlichen Denkvoraussetzungen. Irgendwo muss er in einer Spannung leben. Nächstes Bild. Wenn wir also versuchen, unseren armen, verwirrten, haltlosen, modernen Menschen von heute zu erreichen und das in einem solchen Seminar auch wieder neu mal intensiv betrachten und lernen wollen, wie das gehen kann, dann müssen wir immer davon ausgehen, jeder Mensch, ob Christ oder nicht Christ, muss in der wirklichen Welt leben, die objektive Außenwelt, die da ist, und er selbst mit seinem Gefühl für das, was falsch und richtig ist, und dann hat er irgendwo eine Position auf diesem Strich. Und meistens kann man sehr gut zeigen, wo diese Folgen seiner nichtchristlichen Denkvoraussetzungen gelügen gestraft werden durch die Wirklichkeit, in der er leben muss. Ein zweites Beispiel noch, das ich sehr drastisch fand aus dem Leben von Camus und Sartre. Das im nächsten Bild sehen wir, einfach mal angenommen, an diesem Strich ein Standpunkt jetzt, den diese beiden Philosophen genommen haben, zwischen der wirklichen Welt, in der sie leben mussten, und den Folgen ihrer Weltanschauung. Sie sehen, dass Albert Camus näher dran ist an der Wirklichkeit als Sartre auf dieser Zeichnung, weiter weg von der Wirklichkeit. Das heißt, dass Albert Camus ein Denker war, der immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass er einmal einen Grund finden wird für wirkliche Werte, für Menschenwürde, während dieser berühmte Philosoph Jean-Paul Sartre das schon längst aufgegeben hatte und davon ausging, die Welt ist wirklich nur absurd und ich kann nur heroisch in einem Akt eines verzweifelten Heroismus, Heldentums, diese Absurdheit auf mich nehmen und Ja dazu sagen. Ich kann mich aber genauso gut auch umbringen. Das tut nichts. Das macht keinen Unterschied. Absurd ist dieses Leben sowieso. Denn es gibt keinen wirklichen Anhaltspunkt, von dem her ich sagen kann, was zu gelten hat. Es fehlt ein Bezugspunkt, der groß genug ist. Der Christ ist jemand, der sagen kann, wir kennen diesen Bezugspunkt. Es ist der Gott der Bibel, Alten und Neuen Testaments, der persönliche und endliche Gott, der die Welt geschaffen hat. Und deswegen ist nicht alles absurd. Wir haben einen Bezugspunkt. Es ist nicht alles sinnlos. Und interessant ist auch, dass in diesem Leben von Sartre gezeigt werden kann, dass er nicht leben konnte mit seiner nichtchristlichen Philosophie, zumindest, dass er immer wieder mit ihr in Widerspruch geriet. Da ist zum Beispiel das Gebiet der Liebe. Und Gott ist Liebe. Da kann ich Liebe sehr gut begründen, dass es Liebe gibt auf dieser Welt. Und dann hat er eine Liebesbeziehung gehabt zu dieser berühmten Frau Simone de Beauvoir. Und die beiden haben sich geschworen, natürlich bloß nicht ins bürgerliche Leben zu fallen. Das heißt, sie waren sich einig, wir heiraten nie und gestehen uns gegenseitig auch alle möglichen sexuellen Freiheiten mit anderen zu. Was ist passiert? Simone de Beauvoir wurde eifersüchtig. Nun können Sie sagen, gut, das ist vielleicht die Umgebung, die Prägung der Gesellschaft. Als Christ würde ich sagen, auch hier wird deutlich, der Mensch kann dem nicht entrinnen, was er ist. Er ist im Bilde Gottes geschaffen und deswegen hat er ein Gewissen. Und er hat eine letzte Erinnerung an das, wie Gott uns gedacht hat. Und dem kann er nicht entrinnen, auch wenn er versucht, anders zu leben. Persönliche Evangelisation, das ist jetzt nur heute ein kleiner Ausschnitt aus einem großen Thema, könnten wir also einmal heute so verstehen, wir suchen diesen Spannungspunkt bei unserem Partner, den wir begleiten, mit dem wir einen Kontakt haben, mit einem Nichtchrist. Wir versuchen, diesen Spannungspunkt rauszufinden und dann ihn vorsichtig auf diesen Spannungspunkt aufmerksam zu machen. Irgendwo, das sehen wir im nächsten Bild, wird dieser Spannungspunkt sein bei unserem Gesprächspartner. Irgendwo befindet er sich. Auf irgendeinem Punkt zwischen der wirklichen Welt, in der auch er leben muss, die von Gott geschaffen ist und deswegen immer noch Form und Ordnung aufweist, nicht chaotisch ist, nicht absurd ist und den logischen Folgerungen seiner nichtchristlichen Weltanschauung. Ein intelligenter Komiker wie Woody Allen hat zum Beispiel den Evolutionist, Biologen und Philosoph Jacques Monod Lügen gestraft, indem er sagte, Jacques Monod, der glaubte zwar, dass alles aus purem Zufall entstanden ist, aber eine Ausnahme hat er bestimmt gemacht bei dem Essen, das seine Wirtin ihm zubereitet hat. Die wirkliche Welt ist nicht so, wie es der verzweifelte moderne Mensch von heute manchmal darstellen will. Und deswegen gibt es Hoffnung auch für unser Gespräch mit Nichtchristen. Und nun zum nächsten Bild. Persönliche Evangelisation, da machen wir manchmal den Fehler, dass wir, das sagt schon das Wort, Evangelisation, Verkündigung der frohen Botschaft, viel zu schnell mit der Lösung kommen. Ich habe das auch mühsam lernen müssen durch viele bittere Enttäuschungen als Christ, die ich dann erlebt habe, wenn ich den Menschen aufgrund meines Erlebens mit Jesus erzählt habe. Aber das ist wunderbar, du kannst an Jesus glauben, Jesus liebt dich und stieß auf taube Ohren. Weil es dem Gesprächspartner überhaupt nichts bedeutet, das zu hören. Er kennt ja die Zusammenhänge gar nicht. Und deswegen hier ein Tipp, wenn wir also das nächste Bild betrachten, wo also, es geht jetzt um die zwei Pfeile übereinander. Sind wir da? Also das soll ausdrücken, dass es vielleicht falsch sein kann, mit dem Evangelium zu beginnen. Das würde dann bedeuten, dass der obere Strich mit dem Pfeil nach links mehr gerichtet wäre. Zurück, komm zu Jesus, kehr um. Der andere weiß ja gar nicht, warum er das tun soll. Und deswegen vielleicht mal eine Erinnerung heute daran, dass wir manchmal zu schnell sind und deswegen auch unseren Gesprächspartner wieder verlieren. Er kann gar nicht verstehen, warum er Christus nötig hat, wenn er nicht erst mal erkannt hat, dass er geschaffen ist von Gott, dass er diesem Gott gegenüber Verantwortung hat, dass er dieser Verantwortung nicht genügt hat, dass er in Sünde gefallen ist und dass er deswegen Jesus Christus braucht. Das heißt, es könnte sein, dass ich eigentlich etwas Gewagtes machen kann. Trauen Sie sich das mal? Das habe ich als schon sehr wirkungsvoll erlebt. Man verkündigt nicht als erstes das Evangelium, sondern man treibt den Gesprächspartner sozusagen selbst voran und führt ihm die Konsequenzen seiner nichtchristlichen Denkvoraussetzungen vor. Zum Beispiel, was wäre wirklich, wenn es keinen Gott gäbe? In der Konsequenz. Unsere Fünfjährige hat jetzt vielleicht das erste Mal in ihrem Leben eine Ahnung davon bekommen. Vor 2 Tagen hat sie uns einen Traum erzählt. Ich habe meinen Ohren nicht getraut. Sie sagte beim Frühstück, ich habe heute Nacht geträumt, es gäbe keinen Gott. Und dann habe ich gefragt, und wie hat dieser Traum ausgesehen? Ja, das war so, ich wollte in der Bibel lesen und dann waren die Seiten leer. Und weiter, ja, und dann wollte ich runter zum Frühstück und dann war der Raum leer, war kein Tisch, war kein Stuhl, war kein Essen da. Interessant, nicht wahr? Also, wir kennen dieses Gefühl, das viele Menschen von heute ausdrücken, alles ist leer, obwohl die Welt sehr vollgestopft sein kann mit materiellen Dingen, aber innerlich sind wir leer. Vielleicht das erste Mal eine leise Ahnung eines 5-jährigen Kindes, was wäre, wenn Gott nicht wäre? Dann gäbe es keine Sprache, denn daher kommt Sprache. Dann gäbe es keine wirkliche Basis für sich verständigen untereinander. Dann gäbe es nur eine leere, tote Welt. Viele Menschen haben das begriffen von heute, deswegen stoßen wir dann nicht mehr auf taube Ohren, wenn wir sagen, ohne Gott ist der Mensch wirklich tot, existenziell tot. Er lebt zwar eventuell sehr heftig, aber er ist doch gerade deswegen so sehr am rastlosen Leben, weil er damit diese innere Leere überdecken will. Eigentlich ist sein Leben leer. Und dann, wenn ich die Konsequenzen dieses gezeigt habe, wenn es Gott wirklich nicht gäbe, dann ist ein Mensch vielleicht viel offener dafür, das Evangelium dann zu hören, als wenn wir unvermittelt mit dem Evangelium kommen. Vergessen wir also nicht, jede Verkündigung heute hat es eigentlich nötig, dass wir beginnen damit, dass der Mensch von Gott geschaffen ist, in seinem Bilde geschaffen ist und diesen Wert hat, für den Jesus dann auch am Kreuz gestorben ist. Ja, so können wir im nächsten Bild noch sehen, wie eben nur dargestellt an einem Männchen, jeder Mensch ja so ungefähr sich ein Schutzdach gemacht hat. Und unsere Aufgabe in der persönlichen Evangelisation ist nun, dieses Schutzdach nach und nach ganz vorsichtig, liebevoll zu entfernen. Um, im nächsten Bild sieht man das dann so mal grafisch dargestellt, immer zwischen diesen beiden Polen, die diesen Spannungspunkt bilden, den Sie jetzt schon kennen, zwischen links und rechts, um zu zeigen, um ihn erleben zu lassen, was das für Folgen wären, die dann auf ihn einstürmen, wenn er wirklich konsequent danach leben würde, dass es Gott nicht gäbe. Viele Menschen vertreten ja eigentlich noch die Werte, die aus dem christlichen Glauben fließen, aber sie haben dafür keine Begründung mehr. Sie leben eigentlich, als wenn es Gott gäbe, aber sie haben dafür keinen Grund, sie haben keine Grundlage. Und wenn man sie fragen würde, auf welcher Grundlage wollt ihr diese Werte aufbauen, haben sie keine Antwort. Der letzte Stern, damit möchte ich schließen, oder der vorletzte, der war über Ulrich Wickert, den wir alle gut kennen von der Tagesschau, der sich ja nun als Freizeitphilosoph und Moralapostel, wie es der Stern da nennt, aufspielt und ein Buch jetzt herausgegeben hat, das Buch der Tugenden, 700 Seiten dick. Und er hat daraus, hat da drin Tugenden behandelt, voll Glück, Vollkommenheit und so weiter. Und der Stern hat ihn gefragt, warum fehlen Glaube, Liebe, Hoffnung? Ja, sagt er, ich bin humanistisch aufgewachsen, nicht christlich. Bei uns hat man nie gebetet. Er ist kein Christ. Und deswegen hat er diese Tugenden weggelassen. Glaube, Liebe, Hoffnung kommt bei ihm in einem 700 Seiten dicken Buch der Tugenden nicht vor. Trotzdem hat der Stern ihn abgebildet als ein Mann mit Heiligenschein und im Augenblick zieht er wirklich durch die Lande und hält Vorlesungen in der Universität Erlangen zum Beispiel über die neuen Tugenden. Als er gefragt wurde, worauf wollen Sie denn diese Werte aufbauen, auf welcher Grundlage? Da hat er geantwortet, aus Einsicht. Ja, wir Christen sind nun in der schwierigen Lage, Menschen wie Ulrich Wickert, die solche Werte zwar noch vertreten, die aus dem christlichen Hintergrund kommen und die ein gutes Leben in unserer Welt ermöglichen und Zusammenleben ermöglichen, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, aber auf den richtigen Grund zu stellen und mit einer vorsichtigen persönlichen Evangelisation den Menschen langsam ihr falsches Schutzdach wegnehmen und um sie dann bereit zu machen, auch Jesus Christus zu empfangen, den Grund, der gelegt worden ist. Es kann keiner einen anderen Grund legen als den, der gelegt worden ist, sagt Jesus. Und das ist also unser Grund, auf dem wir stehen. Und ich wünsche, dass wir viel Mut haben, uns anzumelden zu diesem Seminar, um darüber noch viel mehr zu lernen. Das war wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt nur. Es sollte einfach nur motivieren heute, vielleicht eher ins Nachdenken bringen, als schon Fragen zu beantworten.